Auf der Suche nach dem Original, das ist unsere Predigserie, wo wir letzten Sonntag damit gestartet sind. Heute geht es um das Thema Vorbild. Kann man es ein bisschen leiser machen? Ein bisschen runter noch. Hast du ein Vorbild in deinem Leben? Diskutiert doch mal kurz zusammen, so das zweite, dritte widersetzt. Diskutiert doch mal kurz, ob du ein Vorbild hast in deinem Leben und was denn das, warum die Person oder ja, der ein Vorbild ist. Und überlegt er, oder wir können auch die zwei diskutieren, bist du Vorbild für jemanden? Wir haben jetzt mal 5 Minuten Zeit. Hast du ein Vorbild? Was macht das dir zum Vorbild? Und ja. Gut. Wenn ich euch so beobachte, habe ich das Gefühl, ihr habt Vorbilder oder ihr habt etwas austauschen darüber. Wir reden heute über Vorbilder, respektive über das grösste Vorbild. Das Vorbild schlechthin. Ich würde sagen, das Vorbild, das grösste Vorbild, das es je gegeben hat und das es je wird geben. Das grösste Vorbild vom Universum. Der ahnet es. Es geht um Jesus. Genau. Um Jesus. Ich werde euch jetzt ein Lied runterlassen. Und das Lied fasst eigentlich so, ja, es bereicht so die Predigt oder das Thema von heute sehr stark. Jesus, unser Vorbild und was er mit uns vorhat. Das Lied ist vom ICF Bern und ich würde das jetzt hier runterlassen. Ein bisschen spezielle Technik halt, man muss sich zu helfen wissen. Wir haben hier jetzt das Mikrofon, das ich anlasse. Wir lassen es hier über das Böckchen und hoffen, ihr versteht das. Gut. Es ist auf Berndeutsch.
Du bist größer. Im Namen Jesus ist für mich der grösste Gewinn.
Hat man es verstanden? Ja. Der Name Jesus ist der grösste Gewinn. Wir lesen einen Text aus dem Kolosserbrief, die ganze Predigserie, nämlich so den Kolosserbrief durch, oder Ausschnitt daraus. Heute geht es um einen Abschnitt im Kapitel 1, Vers 15 bis 23. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen oder gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch heute, die ihr einst Fremde wart, oder auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf das er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Ich glaube, wir haben hier einen der grossartigsten Texte in der Bibel, der die Einzigartigkeit von Jesus zeigt. Und zwar nicht nur Jesus als Mensch, sondern auch Jesus als Gott. Und was Jesus für eine zentrale Bedeutung hat, eigentlich im ganzen Universum. Es sind hier eigentlich 7 verschiedene Punkte aufgestellt, wer Jesus ist. Ich habe das mal versucht darzustellen mit so einer Flipchart. 7 verschiedene Wesenszüge, Eigenschaften, Berufungen, die auf Jesus liegen. Das erste ist, er ist Gottes Ebenbild. Ich komme nachher auf gewisse zu sprechen. Wir können nicht alle gleich intensiv dran. Das würde zu weit führen. Er ist der Erste, das Ebenbild Gottes. Er ist der Erste vor aller Schöpfung. Das Nummer 1. Er ist der durch ihn die ganze Schöpfung gemacht ist worden. Also er ist der die Schöpfung gemacht hat. Er ist der Kopf, das Haupt vom Leib, von seinem neuen Reich, von der Gemeinde. Es gibt verschiedene Bilder. Er ist der Erste, der verstanden ist aus dem Tod mit dem Leib. Er hat den Tod überwunden. Er ist der, der die ganze Fülle von Gott in ihm wohnt, überfließend. Und er ist der Versöhnung schafft auf der Welt. Frieden, nicht nur für einen Menschen, sondern die ganze Welt versöhnt mit Gott. Und das ist eigentlich so eine Art auch wie eine Ja, es sind gewisse Abfolgen. Wir starten und gehen ganz stark auf den ersten Teil ein heute. Er ist Gottes Ebenbild. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Kontext von dieser Situation. Der Brief hat der Paulus geschrieben im Gefängnis in Rom. Und er hat sich Sorgen gemacht um die Entwicklung der ersten Christen in Kolosse, aber nicht nur dort, sondern generell. Wenn man den Brief ein bisschen liest, merkt man, dass er eine spezielle Sprache hat. Es ist eigentlich so wirklich ein Plädoyer für Jesus und für den Glauben. Und er hat eine Sprache, wo man immer wieder merkt, in Bezug auf die damalige Situation. Ich habe es letzten Sonntag kurz geschildert. Spezielle Philosophen haben versucht, Gemeinde irgendwo zu beeinflussen. Das war eine Mischung aus Gnostikern. Ein Gnostiker, das ist, sind griechische Denker, die sagen, es braucht eine höhere Erkenntnis, mehr Weisheit. Es braucht eben mehr etwas, eine geistige Erkenntnis, damit sich der Mensch lösen kann. Es ist aber auch eine Mischung vom Judentum, wo sagen, man muss gewisse Askese leben. Die haben dann gesagt, Jesus ist nicht Gott, sondern er ist ein Zwischending. Also er ist so eine Art ein Engelwesen. Und so sagen sie, ist es wichtig, dass man die Engelswesen verehrt und auch die ganze Astrologie mit diesen Geisterwelt und so, dass man die verehrt. Das sind so die Lehren gewesen, die auf die ersten Christen dort Einfluss nehmen. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, weil der Paulus nimmt jetzt Bezug eigentlich auf die Punkte in dieser Sprache. Und darum braucht er gewisse Begrifflichkeiten, die die dann auch verstanden haben. Und das fängt bereits an mit dem ersten Begriff. Er sagt, Jesus ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Und der Begriff Ebenbild, der wird übersetzt, und das ist eigentlich der Begriff Ikon. Jesus ist das Ikon von Gott. Wenn jetzt der Paulus da vom Ikon redet, dann gehen bei den Juden, wie bei den Griechen, gehen die Lämpchen auf, weil die haben eine Vorstellung, was ein Ikon ist. Wenn man jetzt bei den Juden schaut, zum Beispiel in der Sprüche 8, ist das ganz spannend. Dort wird beschrieben, wie Gott die Schöpfung gemacht hat. Und dort steht, dass die Weisheit, und das ist eine Art wie eine personifizierte Weisheit, ganz am Anfang bei Gott war. Und Gott mit dieser Weisheit zusammen die Welt geschaffen hat. Also die Weisheit hat es vor der Schöpfung und Gott hat mit der Weisheit zusammen die Welt geschaffen. Jetzt kann man in der Sprüche 8 das Wort Weisheit eben mit Ikon übersetzen. Und damit holt jetzt eigentlich der Paulus die Juden ab und sagt, schaut, die Weisheit Gottes ist schon vor der Schöpfung da gewesen und die Weisheit Gottes kommt jetzt einen Namen über. Die hat sich personifiziert, nämlich in der Person von Jesus Christus. Jesus ist die Weisheit Gottes in Person. Und etwas ganz Ähnliches hat er gemacht mit den Griechen. Die Griechen haben das Denken, sie sagen, im Hintergrund ist der Logos. Der Logos, das ist so die Programmierung, was soll passieren denn auf der Welt. Also der Logos ist das gesprochene Wort und dann geschieht es nach einer Abfolge. So fährt ja darum auch der Johannes mit seinem Evangelium an. Am Anfang war das Wort, das Logos. Und das Logos war bei Gott. Und jetzt holt er die Griechen ab. Weil der Philo, das war ein jüdisch-griechischer Philosoph, er hat jetzt, immer wenn es um das göttliche Logos gegangen ist, hat er das auch mit Ikon übersetzt. Das heisst, der Paulus nimmt jetzt Bezug und sagt den Griechen, schaut, im Hintergrund, vor die Welt geschaffen ist worden, ist einer da gewesen, Jesus ist die personifizierte Logos. Also der, der im Hintergrund alles geschaffen hat. Und so hat er auch mit dem Wort, mit dieser Ansprache, die Juden wie die Griechen abgeholt und zeigt, hey, das, was ihr schon lange darauf wartet, die Weisheit Gottes, der Logos, das ist Jesus. Und mit dem setzt er ein mega Statement gegen eben die Philosophen, die haben wollen sagen, Jesus ist einfach ein Engel. Jetzt sagt der Paulus, nein, Jesus ist die personifizierte Weisheit. Jesus ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Wir kommen nachher nochmal auf das. Der zweite Begriff ist, er ist der Erstgeborene. Man könnte das falsch verstehen. Man meint, er sei der Erste, der auf die Welt gekommen ist. Aber wenn man nachher das Dritte anschaut, merkt man, das kann ja nicht sein, weil im Dritten heisst, er hat die Welt geschaffen. Also er ist der Erstgeborene, das kann man so auslegen. Der Erstgeborene, auf dem liegt das Recht. Man hat das Erstgeburt, der hat das Erstgeburtsrecht bekommen. Also der führt das Erbe von daheim vom Vater weiter. Und so tritt Jesus eigentlich in die Sohnschaft vom Vater, weil er das Erstgeburtsrecht vom Vater bekommen hat. Sprich, der unsichtbare Gott hat Jesus die ganzen Rechte und Verpflichten übereignet, übergeben, weitergeben, sodass Jesus eben schlussendlich das Zentrum ist vom Universum. Ist das nachvollziehbar? Jesus, der Erstgeborene, sprich, Jesus ist der, der vom Vater legitimiert ist worden. Und jetzt ist die Welt, heisst es, durch Jesus geschaffen. Er ist wieder Ausführende geworden. Er ist der, der das nachher im Namen von seinem Vater die Welt geschaffen hat. Das ist Jesus. Ich finde das mega spannend und es fasziniert mich auch. Weil ich merke, dass das gibt eine grosse Perspektive, wer Jesus wirklich ist. Er ist viel mehr als einfach ein Mensch, der auf dieser Welt gut gelebt hat, wo man irgendwie sagen mal, ich kann etwas lernen von ihm. Nein, er ist der, die Person, die eigentlich die ganze Welt in seiner Hand hat. Man kann das Wort Icon, wenn wir da nochmal zurückkommen, kann man auf zwei Arten auch übersetzen, respektive zwei wichtige Interpretationen, wo das sich zum Ausdruck kommt. Das eine ist, Icon heisst, er ist ein Repräsentant von Gott. Also repräsentieren. Jesus repräsentiert den unsichtbaren Gott. Jetzt habt ihr vielleicht auch schon mal in Diskussionen, vielleicht so Diskussionen gehört oder mitgeredet, ja, Gott kann man nicht sehen. Man weiß ja nicht so genau, wie Gott ist. Gott ist nicht so fassbar. Der Text widerspricht eigentlich genau diesen Aussagen, weil der Text sagt, der unsichtbare Gott macht sich sichtbar, fassbar, spürbar, greifbar in Jesus Christus. Er repräsentiert den unsichtbaren Gott, so im Text. Also wenn ich das Gottesverständnis entwickeln, wenn ich wissen wie Gott ist, wie er denkt, wie er fühlt, was er für Pläne hat, wir sollen Jesus anschauen und so kommen wir eben zu dem Bogen Vorbild. Ich kann Jesus anschauen und mein Gottesverständnis wächst durch das. Warum? Weil in der Bibel heisst, in ihm ist die ganze Fülle von Gott vorhanden. So ist Gott wie Jesus. Und darum sagt auch Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Weil ich bin sein Ebenbild, ich bin sein Icon. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Es ist nicht nur Repräsentant, sondern es ist auch Manifestation von Gott. Das heisst, auf Jesus liegt die ganze Autorität, Kraft und Vollmacht. Er ist also nicht einfach ein Abziehbild oder ein wandelndes Bild, sondern in Jesus tut sich die ganze Kraft, die ganze Vollmacht manifestieren, sodass Jesus Autorität hat. Und in dieser Autorität hat er die Welt schaffen. In dieser Autorität kann er Aufstand den Sturm gebieten, weil er die ganze Kraft Gottes in sich trägt. Vielleicht verstehen wir jetzt auch, warum es im Alten Testament heisst, in den Zehn Geboten, wir sollen uns kein Bild machen. Wie sollen wir denn Gott darstellen? Es gibt schlussendlich nur ein Bild von Gott und der hat den Namen Jesus. Jesus ist das Bild von Gott. Aber nicht einfach ein Bild, das man an die Wand hängt, sondern eine geballte Kraft, ein Wesen, eine Person. Eine Person, die Beziehung schafft und ganz persönlich wird. Und das ist spannend. Warum rede ich so viel von dem Icon? Wenn ihr den Begriff Ebenbild hört, kommt euch da noch etwas anderes in Sinn? Da kommt uns doch die Schöpfungsgeschichte in Sinn. Ganz am Anfang heisst es, wo Gott den Menschen geschaffen hat, da hat er eine Idee gehabt, wie er das arbeiten soll. Und er braucht den gleichen Begriff. Er sagt im Genesis 1, 6 und 27, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, ein Ikon, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, so sein Ikon. Zum Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Und jetzt spüren wir vielleicht etwas von dem. Gott hat uns erschaffen mit einem Ziel. Und wenn wir jetzt von dem Ikon reden, ist das nicht nur Vergangenheit, sondern Zukunft. Gott will uns wieder in die Ebenbildlichkeit einführen. Er hat uns mit dem Grundgedanken geschaffen, Repräsentanten Gottes auf der Welt zu sein, Manifestation von Gott zu sein, sodass wenn man den Menschen sieht, dass man sieht, wie Gott ist. Und jetzt versteht man vielleicht auch, warum der Teufel unbedingt hat wollen, den Menschen zu zerstören. Weil das ist die Manifestation von Gott auf der Welt. Wer einem Menschen begegnet hat, hat gesehen, ja so ist Gott. Die ganze Würde, die Gott in unser Menschsein einlegt, ist enorm. Gott sagt, ich will mich wie eine Art kopieren durch Wesen, die auf dieser Welt leben, wo man erkennt, wer ich bin. Wo in meinem Namen unterwegs sind, in meiner Kraft. Und wenn wir in die Welt schauen, merken wir, das Bild ist verloren gegangen. Der Mensch hat Gottes Bild in sich verloren. Wir haben es das letzte Mal angeschaut und es kommt hier im Text ja wieder. Er hat es verloren, weil er sich Gott abgewendet hat. Und somit ist auch ein grosser Teil von Gottes Ebenbildlichkeit ist verloren gegangen. Es funkelt noch auf. Der Mensch ist immer noch genial. Er kann denken, er kann entwickeln. Das ist immer noch Ausdruck von Gottes Genialität, von Gottes Wesen im Mensch. Aber der Glanz, die Herrlichkeit, heißt es in der Bibel, die Herrlichkeit, die Reinheit, die ist weg. Und jetzt ist darum der Text so wichtig, auch in Bezug auf unser Menschenbild. Die ist weg, aber die soll wieder kommen. Und da schließt sich der Kreis wieder. Und darum habe ich es eben auch als Kreis gezeichnet. Weil das so nebeneinander steht. Das Bild von der Versöhnung. Jesus ist auf die Welt gekommen, um die Welt zu versöhnen mit Gott und über die Versöhnung wieder die Ebenbildlichkeit herzustellen vom Menschen. Und das finde ich so das Faszinierende, auch das, was mich anspricht, weil Gott den Menschen nicht verstoßen hat. Und jetzt heisst es, durch die Versöhnung, jetzt kommt das Bild von der Versöhnung drin. Versöhnung heisst eigentlich zudecken. Man kann das Bild brauchen von zudecken. Jesus hat den Menschen versöhnt, deckt ihn zu. Das heisst nicht mit dem Blut am Kreuz. Mit dem Blut, er deckt zu, sodass der Mensch jetzt geschützt ist vor dem Zorn Gottes. Und jetzt unter dem Schutz von Jesus steht und in dem Schutz wieder kann vor das Angesicht Gottes treten. Sodass, wenn Gott uns sieht, dass er immer Jesus sieht. Im Kolosser 3, Vers 3 sagt es dann der Paulus so, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Christus. Geschützt, verborgen. Das ist ein Akt, der mit unserem Willen passiert. Wenn ich sage, ich will wieder hergestellt werden in das Ikon Gottes, in die Ebenbildlichkeit, dann kann ich die Versöhnung, Vergebung annehmen und mein Leben wird verborgen in Christus und er schützt mich. Und in dem Schutz kann ich jetzt anfangen, lernen, Leben wieder in die Ebenbildlichkeit, die mich entwickeln und entwickeln. Ich kann heil werden, ich kann mich entwickeln, da wo Gott in mir gelegt hat. So wie es da steht im Text, dass du kannst makellos und heilig vor die Gegenwart Gottes kommen. Das ist doch genial. Das ist die Bestimmung vom Menschen. Das ist schlussendlich unsere wirkliche Identität. Das ist die Würde, die auf dem Menschen liegt, die von Gott kommt. Nicht, weil wir uns irgendwie wohin weiterentwickelt haben oder anders entwickelt als Tierwelt. Nein, weil du Gottes Icon sollst sein, weil das deine Bestimmung ist. Und in die hier dürfen wir reinwachsen, durch Jesus, durch das Versöhnungsangebot von ihm. Das ist genial. Ja, es geht noch weiter. Jesus sagt, aber wir haben jetzt nicht einfach lose Icons, lose Ebenbilder auf dieser Welt, sondern ich baue ein Reich auf, das verbindlich ist und er braucht für das sogar das Bild vom Leib. Er sagt, das ist wie ein Körper, wo wir alle jetzt zuständig werden füreinander, wo wir alle miteinander unterwegs sind und ich selber bin der Kopf, das Haupt, der Brain, das Hirn, das sollte das Hirn sein, da. Ich bin der, der alles steuert jetzt. Also ich bin das Zentrum vom ganzen Reich, vom Leib, von der Gemeinde. Es gibt so viele Bilder, er als Hirt und Schaf. Und alles zielt jetzt auf ihn hin. Ich bin ja nicht Arzt, aber wenn mein Hirn aussteigt, ich glaube, da passiert nicht mehr viel wie mir, oder? Oder wenn ich einen Hirnschlag habe, gehe ich auch da jetzt runter, rum. Alles zielt auf Jesus. Er ist das Zentrum vom ganzen Menschsein schlussendlich. Und er ist schlussendlich auch der Chef, der König. Der Erste, der verstanden ist, er hat den Tod besiegt am Kreuz. Darum ist schlussendlich eben auch Versöhnung möglich, weil er mit seinem Leben zahlt. Paulus sagt, hey, das ist die Bestimmung vom Mensch in das Bild jetzt zu kommen, über die Versöhnung. Was musst du machen? Vers 23, einzig, bleibt im Glauben gegründet und fest und bleibt in der Hoffnung des Evangeliums. Jesus ist unser Vorbild und wir sollen ihm nachlaufen, nacheifern. Wir sind Christen, weil er Christus ist, unser Retter, und wir sind jetzt die, die ihm nachfolgen. Und wenn ich mich entwickeln will und wissen, in welche Richtung, fangen wir an Jesus anschauen, wie er ist, was er da hat. Denn Jesus verkörpert jetzt nicht nur Gott, der unsichtbare Gott, er verkörpert ja auch den Mensch, wie ihn Gott ursprünglich gedacht hat. Also das vollkommene Menschenbild wird in Jesus sichtbar. Und darum ist er dann auch für mich das grösste Vorbild. Weil ich sehe, wie Gott uns Menschen gemacht hat. Wenn jetzt der gleiche Begriff für Jesus gebraucht wird wie für dich. Gott hat dich geschaffen als Gottes Ebenbild, Icon. Und Gott sagt, und Jesus ist auch mein Icon, also das gleiche Bild. Da hat Gott, stellt Jesus vor als der Erstgeborene, der eben das Erstgeburtsrecht hat und wir werden Söhne und Töchter Gottes und kommen jetzt da dazu und orientieren uns an Jesus. Natürlich, er lebt ja nicht mehr unter uns so sichtbar. Im Nachfolgen ist vielleicht nicht ganz so einfach. Darum auch schlussendlich die Frage, wie passiert denn das? Wie können wir Jesus nachfolgen und wie können wir einander helfen darin? Ich glaube, auf der einen Seite über verbindliche Beziehungen, die wir leben. Beziehungen, Menschen, die wir an unserer Seite haben, die auch sagen, Jesus ist mein Vorbild, ich will mich hin entwickeln, dorthin, wie Jesus wird. Der Paulus motiviert uns dazu. Er sagt, an einer Stelle, die ich jetzt nicht mehr finde, werdet Nachahmer von mir, wie ich Nachahmer von Jesus bin. Was soll ich denn beim Paulus nachahmen, wie er Jesus nachahmt? Sprich, sucht er Menschen, die merken, die sich an Jesus orientieren und lehrt von ihnen und orientiert dich an Jesus. Werde Nachahmer von Jesus und das verändert dich. Weil der Heilige Geist die Kraft in dir wohnt, wo in Jesus wohnt und er verändert dich. Wie können wir einander helfen, eben verbindliche Beziehungen leben, wo wir einander fürs Leben reden? Das ist nicht immer nur einfach. Kann ich auch aus meinem Leben sagen. Ich vertrage es nicht immer, wenn mir meine Frau etwas sagt. Da ist manchmal der Stolz im Weg. Oder Rechtfertigung. Aber das bringt mich ja nicht weiter. Kleingruppen, Dienstgruppen, wo man nicht nur käffelt und über das Wetter hat, was ja vielleicht auch ganz gut ist, aber wo man wirklich sagt, wir sind eine verschworene Truppe, zusammen unterwegs, in einer Jüngerschaft, wo wir uns ins Bild von Jesus entwickeln wollen. Und wir helfen einander darin. Oder indem ich lehre, sensibel werde, mein Gebetsleben mal untersuche, höre Jesus wirklich. Und wenn er zu mir redet, bin ich bereit, das umzusetzen. Weil ich glaube, erst durch das Umsetzen von ja von wachsen. Wenn ich immer nur höre, aber es nicht mache, wird ich abgestumpft. Das sieht man auch in der Erziehung. Da wird der Ton immer lauter. Am Schluss schreit man Kind fast an, weil sie es nicht machen. Also, reden, hören und es umsetzen. Über die Umsetzung wachsen wir. Das ist Jüngerschaft. Und was wir auch können, ist Jesus wirklich bitten, verändere mein Wesen. Verändere mein Wesen. Ich will Gott wirklich repräsentieren auf dieser Welt. Dass wenn Menschen mich sehen, dass sie sagen, wow, da muss ihm Gott geben. So wie der agiert. Da strahlt einer eine Liebe aus, die tiefer ist, die nicht vom Menschen auskommt. Eine Liebe, etwas, das etwas Größeres reflektiert. Und das sagt ja auch der Paulus, an der Liebe, die ihr untereinander habt, wird man Gott erkennen. Das ist ja schlussendlich der Punkt. Ich kann Jesus bitten, verändere mich, Jesus. Und ich glaube, er wird es machen. Ich finde es genial, einfach die riesen, mega Bestimmung, die in unserem Leben liegt. Und es gibt so viele Leute, die das nicht wissen, die Identität in ihm noch nicht haben. Keine Ahnung haben, warum sie als Mensch auf dieser Welt sind. Und wir, wenn wir es erkannt haben, dürfen wirklich in aller Liebe, in aller Leidenschaft den Menschen helfen, ihre Berufung, ihre Bestimmung einzufinden. Und ich glaube, dann finden sie wirklich zu einem rechten Frieden und können sich entwickeln. Darum ist Evangelium, darum ist das Christsein, das Evangelium, die frohe Botschaft, das ist befreiend. Das ist würdigend. Gott gibt dem Menschen die Würde zurück. Das Evangelium gibt dem Menschen die Würde zurück. Und das finde ich faszinierend. Ich bete. Ja, Jesus, wir haben vielleicht gar nicht so begriffen, wer du wirklich bist in deiner ganzen Dimension. Und was das dann bedeutet, dass du auf die Welt gekommen bist, verletzlich machst, eins machst und ja, dein Leben gibst für uns. Ja, weil du die gleiche Vision in dir trägst wie der himmlische Vater, nämlich, dass du nicht der Einzige bist, der Gott repräsentiert, sondern dass du ein ganzes Volk siehst, ein ganzes Reich. Und wenn man das Volk anschaut, ja, dass man einfach dir anbetet. Danke, dass du uns einfach jetzt segnest und berührst. Amen.